Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße alle wieder ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Heute haben wir ein spannendes Thema. Kann man Führung lernen? Und dazu begrüße ich heute Lucia Brauburger, eine sehr, sehr erfahrene und kompetente Persönlichkeit, die sich schon seit vielen Jahren mit einer sehr schönen Lebensexpertise um das Thema Führung, ja, kümmert. Und ich bin sehr gespannt, ja, was sie uns dazu zu sagen hat und wünsche allen Hörenden, ja, ganz viele Impulse für ihr eigene Führungsqualität und natürlich für das, was man daraus auch im Unternehmenskontext daraus ableiten kann.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Liebe Lucia, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, ja. Und wir haben heute mal wieder eine, ja, Frühabendaufnahme. Und ja, ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch. Und bevor wir einsteigen, natürlich uns über das eigentliche Thema ja intensiv austauschen werden, möchte ich dich aber erstmal bitten, dich vorzustellen. Wer bist du? Was hast du in deinem Leben schon so alles gemacht? Wobei, da haben wir die Gefahr, da könnten wir schon zwei Podcasts mitfüllen, weil du sehr viel natürlich schon, wie ich gehört habe, ja auch gemacht hast, worüber wir auch intensiv sprechen könnten. Ich glaube, da ergibt sich noch die Möglichkeit eines zweiten und dritten Themas, was wir nochmal da auch austauschen können. Aber jetzt steigen wir erstmal ein. Herzlich willkommen, Lucia Bauburger.
Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier heute deine Gesprächspartnerin sein darf. Zu meiner Person. Ja, zum Thema Führung gekommen bin ich über das Thema Kommunikation, weil ich das nicht nur studiert habe mit Leidenschaft, sondern tatsächlich auch schon als Studierende Erfahrungen als Journalistin sammeln durfte, als damals eine der jüngsten Redakteurinnen beim ZDF. Ich habe aber beispielsweise auch meine Examensarbeit über politische Kommunikation geschrieben. Also es hat mich schon ganz früh erwischt. Und was interessant ist, meine These, Kommunikation kann man von Führung nicht trennen. Das heißt, obwohl ich lange als Journalistin gearbeitet habe, Buchautorin bin, moderiere, dann auch lange eine PR-Agentur hatte, gab es schon sehr früh Schnittmengen zu dem Thema Führung. Warum? Wenn man im Bereich Kommunikation berät, beispielsweise, bist du ganz oft auf der Ebene natürlich der Vorstände, der Geschäftsführung, der Geschäftsleitung. Das heißt, man wächst ganz automatisch rein in strategische Fragen oder das, was Unternehmenspersönlichkeit ausmacht, etc. pp. Und so genauso war es auch bei mir, dass obwohl ich mit der Kommunikation eingestiegen bin über meine Kernkompetenz und auch meine Ausbildung, dann eben, wie gesagt, schnell im Bereich Führungsqualitäten, Führungswerdegänge, ja, drin war. Und wie das dann so oft ist im Leben, man entdeckt ja dann eigene Vorlieben und Stärken durchaus auch im Prozess. So war es dann auch bei mir. Das heißt, Aktivitäten per Agentur runter, Aktivitäten, Beratung, Führungskompetenzen hoch. Und genau da stehe ich heute. Das heißt, in meinem beruflichen Dasein spielt eben die Beratung von Führungskräften heute dann eben die Hauptrolle. Aber alles, was ich vorher gemacht habe, fließt natürlich mit.
Vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte von dir. Lucia, du hast, wie du schon gesagt hast, ja, in deinem Leben schon mit vielen renommierten Führungskräften ja auch zusammengearbeitet, die begleitet, beraten, gecoacht und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit du ihren Namen nennen darfst. Ich habe jetzt so ein bisschen was von dir gehört, mit wem du da auch zusammengearbeitet hast. Also durchaus sehr bekannte und renommierte Personen und Persönlichkeiten. Und deswegen vielleicht auch mal so als erstes, wie siehst du das? Ja, kann man Führung und Kommunikation, was natürlich zusammenhängt, da bin ich natürlich völlig d'accord mit dir, kann man das lernen? Kommt man mit einem Gen, mit dem Führungsgen auf diese Welt? Ja, oder was ist da möglich? Also kann man nur das, was man schon mitbekommen hat, vielleicht noch weiterentwickeln? Oder also da würde ich gerne mal so ein bisschen von dir einen Einstieg hören. Wie siehst du das? Was sind da deine Erfahrungen?
Ganz wesentlicher Teil meiner Erfahrung war der, dass ich sehr oft mit Führungskräften zu tun hatte, die eher zufällig Führungskräfte wurden. Das heißt, sie waren erfolgreich bei dem, was sie taten, beispielsweise als Journalisten. Ich habe ja sehr lange auch das ZDF begleitet in der, ja, oder auch individuelle Pressearbeit, ja, der Chefredaktion. Und dann hat man natürlich mit Redaktionsleitern zu tun. die auf einmal auch Verantwortung haben für Personal, obwohl sie möglicherweise mal als Korrespondenten angefangen haben. Und ich glaube, das ist ja eine sehr typische Geschichte, dass Leute, die gut sind, die Erfolg haben, auf einmal herangezogen werden als Führungskraft. Und das sind natürlich Profile, da ist ganz klar, da muss man aufsetzen mit, wie kann ich mich weiterentwickeln, was brauche ich bitte schön für Skills, ja, um eben nicht mehr wie vorher Filme zu machen, sondern wie gesagt, ich muss vielleicht eine Abteilung aufbauen oder es geht darum, Redaktionsbereiche zu fusionieren. Das kann man ja auch andere Unternehmen aus anderen Branchen genauso übertragen. Das sind dann oft Leute, die ja nicht ihre Laufbahn begonnen haben als zukünftige Führungskräfte. Und das wiederum gibt es natürlich ja auch. Es gibt ja auch, ich habe ja sehr viel auch in der Welt der Immobilienwirtschaft zu tun, größere Unternehmen, die sehr gezielt arbeiten schon mit angehenden Führungskräften, die kommen frisch von der Uni. Die sind natürlich ganz anders aufgestellt. Die kriegen von vornherein Fort- und Weiterbildungsangebote explizit ausgesprochen von den Unternehmen, in denen sie gelandet sind. Und da kann man natürlich sofort erkennen, dass je mehr da an Kompetenz vermittelt wird, auch von den Unternehmen, desto besser sind dann diese Führungskräfte, weil dann ja auch jünger reingewachsen, ja, den Aufgaben als Führungskraft gewachsen. Das finde ich sehr, sehr spannend, wenn wir von Führungskraft sprechen. Das ist ein allgemeiner Begriff, aber es gibt natürlich unendlich viele Nuancen. Wir dürfen dabei ja auch nicht vergessen, wir haben Führungskräfte mit Disziplinarbefugnis. Wir haben aber mittlerweile auch, Stichwort agiles Arbeiten, auf einmal mehr und mehr Führungskräfte, die eigentlich nicht in eine Hierarchie eingebettet sind. Ja, die bekommen möglicherweise im Kontext eines agilen Prozesses eine Aufgabe zugesprochen und sehen sie auf einmal in Führungsverantwortung. Und auch hier gilt, ja, das sind Leute, die vielleicht seit 20 Jahren in einer ganz anderen Position im Unternehmen sind. Die muss man natürlich auch an die Hand nehmen. Und deswegen zu der Frage, kann man das lernen? Natürlich kann man ganz viel lernen. Handwerkliches. Wir kommen aber auch an Grenzen. Das heißt, wir können aus jemand, der vielleicht eher wie die Jungfrau zum Kinde, ja, zufällig zu einer Führungsaufgabe gekommen ist, nicht auf einmal zum COO eines Unternehmens machen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Es gibt schon so etwas wie einen Typus, der Außenstehende dazu einlädt, zu sagen, wow, dem oder der traue ich wirklich zu, mittelgroßes, größeres Unternehmen zu führen. Also es sind sehr viele Facetten, die da rein spielen. Du hast mich ja um ein paar einleitende Worte gebeten. Ich hoffe, dem konnte ich jetzt gerecht werden mit meinem kleinen Exkurs. Es lohnt sich also immer der Blick ins Detail und zu differenzieren. Mit welchem Unternehmen haben wir es zu tun? Wie sieht die Aufgabenstellung, die Branche aus? Was haben die Personen für eine Biografie? Wie sind sie ausgebildet? Und dann kommt man dann dazu zu überlegen, okay, sind es wirklich jetzt geborene Führungskräfte oder unterstützen wir sie halt? Aber selbst die sogenannten Geborenen brauchen auch viel Know-how. Und das kommt nicht von alleine, sag ich mal, nicht in den Schoß gefallen. Im Gegenteil, wir beobachten oft in Unternehmen, dass Personalentscheidungen in Sachen Führung objektiv betrachtet nicht immer nachvollziehbar sind. Sprich, man bestimmte Führungskompetenzen vermisst, was die Arbeit dann einfach doch auch sehr erschweren kann. Also super spannendes Thema.
Ja, absolut. Also deswegen will ich ja auch mit dir drüber sprechen und ist ja auch ein Thema, was mich jetzt seit vielen, vielen Jahren auch beschäftigt. Ja, mich beschäftigt es wirklich und deswegen bin ich da auch immer sehr interessiert an einem Austausch, ja, mit Menschen, die natürlich ja in gleichen Themenfeldern unterwegs sind und da auch ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also was ist die Genetik, die jemand schon mitbringt? Also wenn ich sehe, dass auch in frühesten Kindheitsphasen, wenn du in Fußballmannschaften gehst, wo Bambinis spielen, das sind dann, was weiß ich was, 5-, 6-Jährige oder dann in F-Jugenden, 8-, 9-Jährige, 10-Jährige. Wer will da Mannschaftskapitän werden? Wer ist derjenige, der auf dem Platz, also der unbedingt die Binde will? Wer ist derjenige, der auf dem Platz auch schon die Kommandos gibt? Ja, und die anderen machen das, was der sagt. Ja, also der hat es ja nicht gelernt, ja, sondern er will das einfach und er will die Führungskraft sein und die anderen akzeptieren ihn auch als Führungskraft. Also irgendwie muss er ja was mitbringen, ja, dass er als Führungskraft geboren ist, sage ich jetzt mal. Und wenn man den natürlich jetzt weiter fördert, entwickelt, unterstützt, trainiert, dem Tools an die Hand gibt und so weiter, wird der dann eine großartige, reflektierte Führungskraft, ja? Oder kann man jemanden, der vielleicht das nie wollte, der durch eine fachliche Kompetenz, ja, da sich hervorgetan hat, weil er ein guter Vertriebler ist, ja, kann man den auch zu einem guten Vertriebsleiter machen. Oder ist es dann ja dieses berühmte Peter-Prinzip, ja, jeder wird so lange befördert, bis er den Grad seiner Inkompetenz ja erreicht hat. Deswegen, da würde mich deine Meinung interessieren. Also was glaubst du, wie viel muss jemand mitbringen schon an Antrieb, Führungskraft sein zu wollen, ja, und wie viel kann man jemanden, der es gar nicht sein will, trotzdem durch Training, durch Entwicklung, durch Selbstreflexion trotzdem zu einer sehr guten Führungskraft machen?
Ich würde direkt gerne anfangen mit dem Satz, jemand, der es gar nicht sein will. Meine Meinung dazu ist, wenn jemand partout was nicht will, wirst du ihn zu nichts zwingen können auf Dauer, zu keiner Performance, die nachhaltig gut ist. Meine persönliche Meinung. Wenn es aber jemand ist, der vielleicht einfach nie in die Situation gekommen ist, dass er als Führungskraft gefragt war, aber durchaus, diese Charaktere gibt es ja, die einen dann überraschen, ja, mit Durchhaltevermögen, taktischem Geschick, das waren vielleicht nicht immer unbedingt die lautesten, ja, aber die dann durch ihre Performance zeigen, oh, sieh mal einer an, der ist ja wirklich in der Lage, im Prozess hier sehr gut auch zu steuern und aufzusetzen. Es wäre ja ein Missverständnis anzunehmen, es sind immer die Lauten oder die Lautesten, die automatisch die besten Führungspersönlichkeiten sind. Dieses Bild vom Fußballplatz, ja, das sind vielleicht die Kategorie, ne, ich bin ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ja, setz mich dann halt da vielleicht auch eher durch, ja, und da mag man in der Tat etwas wie ein Gen, ja, Führungsgen beobachten, aber diese Sprache, die dann auf dem Fußballplatz, ja, auch angemessen sein mag, ist vielleicht nicht unbedingt die Sprache, die nachher, ja, im Firmenkontext die ist, die das Unternehmen wirklich auch weiterbringt. Ich bin aber bei dir, du hast nämlich etwas weiteres gesagt, nämlich der will Verantwortung übernehmen. Da sind wir bei einer ganz spannenden Frage. Glaubst du nicht, mit wie vielen Unternehmen, gerade auch in der Welt der Ingenieure, beheimatet, ich gesprochen habe, die händeringend nach Ingenieurinnen und Ingenieuren suchen, das ist das eine, altbekannt. Schritt weiter, die dann aber eben auch suchen, nach welchen die Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Und da scheint sich zumindest in der Welt der Ingenieure, Bauwesen in dem Fall, eine gewisse Düsternis aufzutun nach dem Motto, wir kriegen keine Leute mehr, die Verantwortung übernehmen wollen. Das ist ein Riesenproblem, weil das kannst du eigentlich nicht verorten, weil da sind wir bei Veranlagung, da sind wir bei Werken. Ja, und das ist ja etwas, was dann auch deine Bereitschaft auf Dauer anfüttert, ja, Verantwortung auch zu übernehmen. Das ist ja mit es kostet mich Kraft verbunden. Führungsrolle ist ja nicht immer Spaziergang, im Gegenteil. Ich muss ganz schön viel Gegenwind, im schlimmsten Fall auch Intrigen und so weiter hinnehmen. Und das scheint etwas zu sein, was sehr viele jetzt der Nachwachsenden nicht mehr wollen. Mhm. Die Art von Konfliktbereitschaft, ja, die man einfach mitbringen muss, dann einfach auch mal den Wind sich hart ins Gesicht blasen zu lassen. Ja, das ist etwas, was so vermisst wird anscheinend von vielen. Ja, das ist was ich zu hören bekomme, die jetzt für HR-Entwicklung zuständig sind und sich fragen, wie wollen wir eigentlich so die Führungsrollen in Zukunft besetzen? Hm. Ich will nicht so Begriffe wie, das sind alles Softies, das ist mir zu pauschal in den Mund nehmen. Ja, aber das ist schon ein total interessantes Thema, nämlich wie Unternehmen sich eigentlich zukünftig aufstellen sollen, können, müssen, möchten, wenn es darum geht, was bieten wir als Arbeitgeber an? Wie gestalten wir Arbeit, Kultur? Ja, in was für einem Wertesystem sind wir unterwegs? Ist es dann prompt das laute, polternde, dominante Führungsverhalten, das gefragt ist? Oder gibt es da Nuancen, ja, die dann auch ein breiteres Spektrum an Führungspersönlichkeiten ansprechen? Bis hin zu gehen Unternehmen in Zukunft vielleicht sogar dazu über, weg vom linearen, hierarchischen hin zu, ja, wir besetzen eben nicht mehr eine Führungsaufgabe mit einer Person, öffnen es vielleicht für zwei. Hm. Wohlwissend, ne? Man kann dann auch, sag ich mal, das, was gefordert ist an Kompetenzen, aber auch was an Verantwortung gefragt ist, aufsplitten dann eben auf zwei Schultern. Sprich, der Druck für eine Person ist nicht ganz so stark. Finde ich persönlich ein sehr interessantes Modell, über das sich sicherlich lohnt, so nachzudenken und auch zu diskutieren.
Ja, es ist die Frage ja, ob der Druck es ist, ja, oder ob man Führung dann entsprechend ja wirklich von stärkenorientierten Themen aufteilt. Also dass man ja durchaus sagt, der eine hat vielleicht eher seine Stärke im Bereich Zahlen, Daten, Fakten und ist eher derjenige, der über Zahlen, über Ergebnisse und so weiter da seine Führungsstärke einbringen kann, indem er Analysefähigkeiten etc. hat, ja. Und der andere ist vielleicht eher der Teamleader ist und die Menschen dann vielleicht eher mitnimmt und abholt. Und ich meine, der eine kann das eine gut und der andere kann das andere gut. Und vielleicht kann man damit ja die Führung wirklich stärkenorientiert in Teams sozusagen besser aufteilen, anstatt jetzt zu sagen, einer muss alles können. Die klassische Führungskraft, die eierlegende Wollmilchsau, der Leader ist, der Führer ist, aber auch noch der perfekte Stratege und auch noch der Analytiker. Also ich glaube, dass das sicherlich sich jetzt in den letzten Jahren gewandelt hat und dass man vielleicht auch stärkenorientierte Führungsteams auch bildet dann.
Ich empfinde die Herangehensweise als extrem professionell, weil Unternehmen sollten eigentlich immer ergebnisorientiert denken. Und die Frage stellt sich ja, wie besetzen wir Führungspositionen? Ja, ich sage jetzt mal bewusst plural, es bezieht sich ja gar nicht nur auf die oberste Spitze, sondern auch dann darunter. Also wie kriege ich das besetzt und komme wirklich das Output, dass das Unternehmen auch braucht. Ja, und dann kann das doch ganz schnell darauf hinauslaufen, dass ich erkenne, ja, wie du sagtest, die eierlegende Wollmilchsau gibt es eben nicht. Also ist es doch ein spannender Ansatz zu sagen, ja, ich verteile das auf unterschiedliche Schultern. Natürlich geht damit ja ein quantitativ betrachtet ein Machtverlust einher. Ja, aber das sollte nicht das entscheidende Argument sein. Ich bin sicher, es gibt mehr Argumente, die für diese Art von pragmatischer Betrachtungsweise von Führungspositionen gibt als Nachteile. Ich bin also sehr gespannt, wie sich das entwickelt, auch mit Blick auf den sogenannten Fachkräftemangel, ja, weil man möglicherweise sich einfach damit auch nochmal Personenkreise erschließt, ja, die dann Interesse haben, prompt sich für so eine Stelle zu bewerben, ja, wissend, okay, es ist eben nicht diese klassische Führungsrolle gefragt, sondern man kann sich hier aufteilen, man kann sich hier absprechen. Dann halte ich jetzt gedanklich vor allem natürlich auch den Kreis der hoch ausgebildeten weiblichen potenziellen Bewerberinnen-Schar im Hinterkopf. Da ist, glaube ich, noch Musik drin. Und ich könnte mir vorstellen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es mehr Unternehmen geben, die offen sind dafür.
Auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Was hält Menschen davon ab, ja, wirklich in eine Führungsrolle reinzugehen? Du hast gerade gesagt, das Thema Verantwortung. Viele wollen nicht mehr die Verantwortung, wollen da sich den Stress gar nicht machen. Wo kommt das aus deiner Sicht her? Also was ist das? Ist das ein deutsches Thema oder ist das ein Generationenthema? Ich meine, du hast ja auch viele internationale Erfahrungen und hast damit warst in vielen Dingen involviert. Ja, wie würdest du das, wenn du das mal so ein bisschen aus der Metaebene betrachtest, wie würdest du das einschätzen?
Fällt mir nicht leicht, darauf zu antworten, weil ich in meinem individuellen Umfeld umgeben bin von jungen Menschen, die unglaublich Lust haben auf Zukunft und Leben und das gestalten wollen. Das halt, ich weiß es nicht, ist es dann die Prägung, Bock haben, was zu verändern und auch klug sind. Was für eine Freude. Deswegen ist es für mich oft umso schwerer nachvollziehbar, warum es dann doch auch eine große Gruppe von Menschen gibt, die ihre Mühe auf ein Minimum reduzieren wollen im Leben. Das ist eine Beobachtung, die ich mache. Also du könntest diesen Gedanken des Verantwortung übernehmen sogar erweitern, um den, es kostet mich etwas Mühe. Ja, es ist mit Arbeit verbunden, möglicherweise über Jahre. Ich habe vielleicht auch nicht sofort den Output. Das hat ja auch was mit Disziplin möglicherweise zu tun, auch mit einer gewissen Bescheidenheit dem Leben gegenüber, dass eben nicht immer gleich Erfolge um die Ecke kommen. Hat das was zu tun mit einer vielleicht zu sehr auf Tempo getrimmten Gesellschaft? Ja, alles muss ja recht schnell gehen heute, idealerweise nicht wahr. Ich gebe was im Internet ein, habe 2 Minuten später Ergebnisse bei einer Recherche. Ja, lass mir Texte inzwischen mit künstlicher Intelligenz schreiben. Das sind ja Tendenzen, die angedacht sind, Leistungen uns was abzunehmen. Alles soll ja leichter werden. Aber das ist nichts, finde ich, Damit man nachher dann die Disziplin entwickelt, die man braucht, um wirklich Verantwortung zu übernehmen und für andere auch da zu sein. Also so definiere ich ja Führung auch im Unternehmen. Im Idealfall ist es ja auch etwas mit Verantwortung, mit Werten. Ja, ich stelle mich schützend vor meine Belegschaft, vor mein Team, tue ja auch was für die. Also da spielt ja auch im Idealfall was Altruistisches oder ich stelle mich in den Dienst des Unternehmens. Das ist alles, das sind Eigenschaften, die meiner Meinung nach nicht gefördert werden von einer Kultur, die ja auf Tempo stark auf Materialismus setzt, ja, und einfach Werte fast belächelt werden mitunter. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Ja, die Frage ist, geht's allen einfach dann jetzt doch nochmal das Thema Deutschland, geht's allen so gut? Also ist das nicht mehr der Treiber, dass junge Menschen sagen, ich übernehme Verantwortung, weil ich was erreichen will, weil ich mehr Anerkennung haben möchte, mehr soziale Anerkennung, mehr monetäre Anerkennung und so weiter. Also fehlen die Treiber, also die Motive, die Driving
Ja.
Forces, ja, zu sagen, ich muss es ja nicht mehr, mir geht es ja jetzt schon gut oder ich habe ja jetzt schon genug. Also ist das ein Argument?
Ich fürchte, es ist so.
Ja.
Ich fürchte, es ist so. Ich habe ja Geschichte auch studiert, neben der Kommunikation und hatte ja zum Beispiel im Rahmen einer Biografie über den Hans-Erich Dotter, der 48 aus der Kriegsgefangenschaft kam und dann das Goldwell-Imperium aufgebaut hat und habe mich also auch nochmal intensivst mit dieser Phase des Wirtschaftswunders zum Beispiel in Deutschland befasst, ja, und diese Lebensläufe von Akteurinnen und Akteuren, die aus dem Nichts heraus Weltkonzerne aufgebaut haben und das einfach mit dieser Bereitschaft, sich komplett in den Dienst ihrer Idee zu stellen, auch wahnsinnig viel verzichtet haben, auch materiell, ja, nach dem Motto, ja, ich investiere erstmal Jahrzehnte alles, was in den Aufbau meines Unternehmens. Ich sehe schon einen Zusammenhang mit einer gewissen Übersättigung in einer Gesellschaft und dem Ansporn, der vorhanden ist, beziehungsweise nicht so stark vorhanden ist, etwas zu tun, sich für was zu engagieren oder auch wirklich zu investieren. Und da ist sicherlich das Problem heute in Deutschland, ich lebe ja einige Monate auch in einem italienischen Bergdorf, ja, wo vor 30 Jahren wirklich ein Esel noch Mobilitätsinstrument Nummer eins waren und man hier komplett zurückgeworfen ist. Und genau deswegen liebe ich es hier, auch das, was so das Leben in seinen Ursprüngen eigentlich ausmacht. Die Bedeutung der sozialen Beziehungen, Verlässlichkeit zeigen, auch als Gast. Ich bin ja Fremde hier, ich stelle mich ganz hinten in der Reihe. Hier leben ja sowieso nur 150 Menschen, ja. Bescheidenheit einfach auch einnehmen. Also das sind Dinge, das tut mir gut. Und ich würde es jedem empfehlen, sich auch solchen Umständen auszusetzen, immer mal wieder zu sehen. Es ist eben nicht alles Hochglanz. Ja, es ist nicht immer alles auf Knopfdruck und dann im Fünf-Sterne-Manier auf dem Tisch, sondern Leben ist sehr viel mehr als das. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch mehr junge Menschen doch sich auch nur auf diese Eigenschaften besinnen würden. Vielleicht eine größere Bereitschaft wäre auch, sich in den Dienst anderer Themen zu stellen, als das im Moment ist. Der Egoismus ist halt sehr ausgeprägt.
Ja, also da wieder natürlich sich zu erden, passt, ist ganz witzig. Ich habe ja vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit Andreas Dofforni, ein Sportwissenschaftler, auch mit sehr viel Lebenserfahrung und viel Menschenerfahrung. Und der hat mir ja gerade ja sehr intensiv berichtet, was es heißt, sich wieder zu erden, sich wieder mit natürlichen Dingen auseinanderzusetzen, wodurch auch in Menschen natürlich auch wieder Stress entsteht, natürlicher Stress entsteht, nämlich Stress entsteht durch Kälte, durch Wärme, durch Hunger und so weiter. Und dass wir diesen natürlichen Stress ja gar nicht mehr gewohnt sind, ja, weil das alles immer vorhanden ist und wir da gar nicht in solche Situationen kommen. Und wie man daraus wieder im Prinzip in eine ganz andere Wahrnehmungssituation kommt für sich und für sein Leben. Und ja, ich glaube, dass da diese Demut und diese Dankbarkeit wieder nochmal ganz anders ja da zu finden und daraus vielleicht auch wieder Dinge anzutreiben und antreiben zu wollen, ist sicherlich sehr, sehr spannend, ja.
Total spannend. Und es ist auch etwas, was meiner Meinung nach zu wenig auch in der Ausbildung oder in den Bereichen vermittelt wird, die ja heute die erwachsene Generation durchlaufen, sei es Kindergarten, Schule, Ausbildung nachher oder auch Studium, nämlich wie wichtig es ist, als Mensch im Verbund zu denken und zu agieren. Ja, also diese weg von der reinen Ich-Perspektive hin zu dem, wie stark ist man zum Beispiel im Team. Und da sind wir ja wieder bei diesem Thema Führung. Eine gute Führungskraft denkt natürlich immer in den Teamkategorien. Ja, eine gute Führungskraft weiß auch, was ist nötig, um ein bestimmtes betriebswirtschaftliches oder qualitatives Ziel zum Beispiel zu erreichen. Da wegzukommen von dieser Ich-Ich-Ich-Perspektive hin zu der viel offeneren, professionelleren Wahrnehmungsweise, nämlich was braucht der Prozess? Was braucht das Unternehmen? Und da haben wir ja auch auf der Führungsebene oft ein eigenartiges Beharren nach dem Motto, ich habe es schon immer so gemacht. Beispiel, ja? Oder jemand kennt einfach nur ganz bestimmte Kompetenzen und verpasst fast so ein bisschen, was drumherum eigentlich passiert, auch im internationalen Vergleich oder was die Technologienutzung und so weiter angeht. Und dadurch wird meiner Meinung nach in Unternehmen viel zu oft entstehen da Situationen, die nicht gut sind für die Prozesse. Und wenn jemand das begreift als Führungskraft, dass das Ich nicht der Mittelpunkt des Ganzen ist, ja, so sind wir wieder bei diesem Thema, ne? Nicht eben ich, sondern wir und das Unternehmen, dann hat dieser jemand schon sehr viel begriffen. Und darauf kann man dann wunderbar aufsetzen, nämlich wie werden die Teams denn bitte aufgesetzt? Welche Weiterbildungsqualifizierungsmaßnahmen sind angesagt? Ja, was ist an Know-how punktuell nötig? Vielleicht nicht nur punktuell, auch längerfristig und so weiter und so fort. Diese Professionalität, dafür, da definiert sich für mich Professionalität. Da wird es dann wirklich interessant, auch im Austausch mit den Führungskräften, können die loslassen. Ja, sind die offen für diese Art von neuen Definitionen von Jobbeschreibung und so weiter, Teamzusammensetzung und so weiter. Also da teilt sich meiner Meinung nach Spreu von Weizen. Und die richtig erfolgreichen Führungskräfte, das sind einfach die, die nicht immer nur von sich ausgehen, sondern diesen objektivierbaren Blick von außen einnehmen können, sich Berater ins Haus holen, die auch helfen, diesen Blick dann zu öffnen oder das dann auch durchzuziehen und umzusetzen. Das ist für mich spannend. Das ist für mich Unternehmertum oder auch Führungskraft der Zukunft.
Du machst ja nun viel Führungskräfteentwicklung, viel Führungskräftetrainings. Ja, du bist für renommierte Führungsakademien als Trainerin im Einsatz. Ja, und von daher ist es ja nun dein Thema auch. Und du hast eben schon spannend gesagt, dass der direktive Führungsstil ja nicht mehr unbedingt das ist, was heute die größte Wirkung erzielt. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, dass der Direktor, der befiehlt, ja, und antreibt, ja, dass, also so wie es auch ältere Generationen, die ja vielleicht heute schon wirklich im Auslaufen sind aufgrund der Altersthematik, gar nicht mehr so viel da sind, aber für die es halt vor 30, 40 Jahren völlig normal war, so ein Unternehmen aufzubauen. Ich erinnere mich auch gerne nochmal an Gespräche, die ich da auch mit meinem Vater geführt habe und dem so ein bisschen erzählt habe, wie wir das heute machen, und er dann gesagt hat, was ein Schmarrn, sagt den Leuten, was sie zu machen haben, dann ist auch gut, ja. Und also der das ganz schwerlich nachvollziehen konnte, als ich mit ihm über integrativen Führungsstil ja gesprochen habe. Also wie siehst du das, ja? Also wie hat sich das verändert? Ich meine, klar, es muss heute eher der Coach sein, es muss eher heute der Integrative sein und so weiter, aber muss nicht trotzdem auch, ich kann ja nicht nur piep, 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 wir haben uns alle lieb singen, sondern ich muss ja schon auch gewisse Dinge auch mal natürlich einfordern können, durchsetzen können und so weiter. Also kann ich da nur der Integrative, ich bin ja ein bisschen provokant jetzt, ja, der im Sinne der Sache agierende, immer nette, eloquente die Führungskraft sein? Oder geht das? Funktioniert das?
Basisdemokratie funktioniert nicht. Es ist total interessant, weil natürlich spielen Beteiligungsprozesse eine Rolle. Ja, erst recht, wenn du auch agil arbeitest. Das sind ja dann auch Methoden, die überhaupt nicht im hierarchischen Wasserfallprinzip funktionieren. Ne? Nehmen wir mal Bereiche wie Innovationsmanagement oder Produktentwicklung, ne? Und man sich einig ist, also das sind dann sowieso Bereiche, in denen das Hierarchische überhaupt gar keine Rolle spielen darf, weil dann die Methoden auch nicht funktionieren würden. Aber abgesehen davon, ich denke, wie so oft, ist der Kompromiss die beste Lösung. Ein Unternehmen, das klar kommuniziert beziehungsweise die Struktur auch widerspiegelt, angefangen von den Zielen, die verfolgt werden, ganz banal, für welche Produkte stehen wir, was sind denn unsere Umsatzziele etc., das ist ja die eine Geschichte, daraus abgeleitet die Transparenz, was bedeutet das bitteschön für die Organisationsform des Unternehmens, warum sind wir so strukturiert, wie wir strukturiert sind, warum ändern wir möglicherweise was, warum müssen wir uns vielleicht auch von Bereichen trennen, dass du natürlich ein Unternehmen idealerweise nicht dann im Hauruckverfahren, sondern hier kommt die Kommunikation ins Spiel, transparent informieren, erläutern auch einer Belegschaft, warum das so und so jetzt beispielsweise ist. Dann dafür sorgen, dass der Kommunikationsfluss auch nicht unterbrochen wird, nur weil zwischendurch vielleicht Führungsakteure keinen Bock haben, was weiterzugeben. Muss es mein Interesse sein von oben, ne? Kopf soll eben nicht von oben stinken, sondern dann bin ich darauf bedacht, dass konsequent Informationsstränge nach unten laufen. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich. Das lässt sich gut vereinbaren, auch mit Beteiligungsstrukturen, ja. Ist aber letztlich eine autoritäre Maßnahme, ja, weil ich von oben nach unten natürlich das vorgebe, aber durch die Art der Gestaltung trotzdem mitnehme und auch einladen kann, idealerweise, dass nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben wiederum auch kommuniziert werden kann. Das heißt, ich kann doch Prozessgestaltung, eine Offenheit vorgeben im Unternehmen, wie gemeinsam entwickelt wird, gemeinsam an, sei es Leitbilder, ja, oder gemeinsam an, wie setzen wir denn jetzt einen Prozess auf? Das ist ja etwas, das kann ich doch mit dem Team diskutieren. Oder zumindest kann ich in diese Entscheidungsprozesse das Know-how im Unternehmen abbilden. Und das heißt, obwohl die Herangehensweise autoritär, weil von oben ist die Direktive klar, wir müssen zum Beispiel jetzt so und so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, kann ich auch diesen Weg dorthin noch mitnehmen. Das hilft sogar dann besonders, wenn auch bei den Mitarbeitenden sachlich nachher die Erkenntnis im Raum steht, wir müssen sogar umstrukturieren. Weil dann kann ja ganz anders mit der dann auch weiterhin existierenden Belegschaft gearbeitet werden. Ich gebe als Unternehmen doch immer einen Rahmen vor, aber ich bin doch frei in der punktuellen Gestaltung. Und das ist doch die Kunst, finde ich, heutzutage, wissend, dass Mitarbeiter eben nicht mehr nur, du machst das jetzt so und so und so und so, sondern man weiß darum, dass Mitarbeiter gesehen werden wollen, ernst genommen werden wollen. Es muss Wertschätzung mit eine Rolle spielen. Und da einen Kompromiss, wie gesagt, zu finden im Miteinander, meine Erfahrung ist nicht schwer. Wer es will, kann. Und trotzdem sind die Direktiven ganz klar, die endgültigen Entscheidungen fällt der Vorstand. Das widerspricht sich nicht.
Okay, das heißt dann doch, es muss eine Entscheidungskompetenz geben. Ja,
Ja.
es muss eine, also bei aller integrativen Führung, aber trotzdem eine Hierarchie.
Unbedingt. Die Hierarchie gibt es ja immer. Und frag doch bitte dann mal in der Belegschaft nach, haben die Lust, Verantwortung zu übernehmen, den Kopf hinzuhalten? Ich meine, man kann es ja auch positiv platzieren, ja, im Sinne von, okay, das ist jetzt hier als Führungskraft dummerweise der Job. Ich muss hier nämlich echt Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich bin auch diejenige, ja, die im negativsten Fall angegangen wird, wenn was nicht klappt. Also das heißt halt auch diese Seite der Medaille, Führungskraft sein heißt auch nicht nur, wie toll und so weiter ist das. Das ist ja auch mit ganz schön vielen Aufgaben verbunden, die nicht immer Spaß machen. Ne? Das Thema hatten wir, glaube ich, eben schon. Oder es ist auch der Wind weht hart. Oder im schlimmsten Fall, ich muss Verantwortung übernehmen und kann gehen, wenn wirklich was schiefgegangen ist.
Ja, also wenn wir in den Transformationsprozessen jetzt reflektieren, was gerade aktuell los ist. Also wir haben ja nun auch Klienten, die sind, kommen gerade aus der Corona-Zeit raus, ja, und versuchen sich gerade wieder zu schütteln und zu sammeln. Die Baubranche marschiert gerade rein, ja, wir haben Hochbau. Also wer gerade jetzt Führungskraft in einem Unternehmen ist, die im Hochbau aktiv sind und hier 30, 40% der Umsätze oder noch mehr gerade wegbrechen, also da ist Führungskraft sicherlich im Moment keine Honigschlecken, ja, wie
Absolut,
mit Krisen
absolut.
umgegangen wird, ja.
Es ist überhaupt kein Honigschlecken und das wird manchmal so dargelegt, so nach dem Motto, die picken sich die Rosinen raus, ja, können sich dann meinetwegen das entsprechend größere Auto leisten, ne, tausend Privilegien, also so ist es ja bei weitem nicht. Ja, und das darf man nicht vergessen. Und da ist ja auch wieder interessant, wenn man jetzt von HR-Kolleginnen und Kollegen gespiegelt bekommt, dass viele jüngere Mitarbeiter eine Tendenz haben, die wollen da gar nicht hin. Sie stören sich dann aber auch nicht an dem durchaus erkennbaren hierarchischen Konzept auf, weil da passt ja dann wiederum. Die Frage ist ja trotzdem, nachher, Stichwort der Ton macht die Musik, wie wird seitens der Führungsebene, wie werden Entscheidungen, ne, ich habe es eben schon angesprochen, vermittelt, wird es plausibel gemacht und so weiter und so fort. Sich diese Mühe zu geben, ist natürlich unheimlich wichtig.
Was können wir tun, um Menschen noch mehr zu inspirieren, Führungskraft sein zu wollen? Also wie kann man die Attraktivität einer Führungsaufgabe im Unternehmen schmackhaft machen? Also wie schaffen wir es, Menschen, egal über welches Alter, dazu zu inspirieren, zu sagen, ich will Führungskraft werden, ja. Wow. Und ja. ich habe das wirklich auch erlebt in Unternehmen, wo von Mitarbeitern zu Führungskräften kommuniziert wurde, bist du selber schuld, was machst du das denn? Ja, wieso willst du denn unbedingt Führungskraft sein? So viel zu doof und zu anstrengend und was weiß ich was, chill lieber. Ja, also was macht denn Führungskraft zu sein sexy aus deiner Sicht, Lucia?
Wow, das ist wirklich ist eine super coole Frage, weil ich meine, die anderen Fragen waren auch gut, aber das ist jetzt wirklich großes Kino.
Ich habe mich ja vorbereitet.
Ich sage, so, und jetzt kommen wir aber eigentlich wieder an den Punkt vom Anfang, nämlich, wer macht das denn? Ja. Und weil natürlich ist es so, dass Menschen, die in sich Spaß daran haben, Freude daran haben, daraus Energie ziehen, zu wissen, sie gestalten einen Prozess. Sie können dazu beitragen, dass etwas anders ist durch ihr Tun, als es sonst wäre. Sie können möglicherweise sogar dazu beitragen, dass Produkte neu entwickelt werden, die Erfolg haben. Dass ein Unternehmen wegkommt aus der Schieflage hin zu wow, ne, neues Geschäftsfeld gleich ins Visier genommen und 300 müssen jetzt eben nicht entlassen werden. Das sind ja greifbare Erfolgserlebnisse. Und da braucht es natürlich Menschen, die Visionen auch haben. Sonst könnten und würden sie ja nichts verändern. Nicht alle Führungsaufgaben gehen natürlich mit so einem Range einher. Das ist uns, sind wir uns einig, nicht wahr? Es gibt ja die etwas niedriger angesiedelten, aber es gibt die großen, die gestalterischen. Und Führungskräfte fangen irgendwann an und arbeiten sich auch hoch. Das heißt, also meine Erfahrung ist die, wenn jemand Spaß hat am Gestalten, gepaart mit diesem Hunger oder auch der Lust darauf, wow, ich bleib da jetzt am Ball, und macht das auch mit einem Ticken Überzeugung. Das sind natürlich genau dann die Führungskräfte, die wir wollen und die wir brauchen. Aber die muss man dann auch lassen. Die muss man dann auch lassen, weil nur das eine abschöpfen, aber nicht als Unternehmen dann so einen gewissen Freiraum und Gestaltungsraum geben, das funktioniert nicht. Die sind dann irgendwie ganz schnell weg.
Wer motiviert die Führungskraft? Also du hast ja nun auch mit Vorständen ja zu tun oder arbeitest mit Vorständen, du arbeitest mit renommierten Politikern, eine andere Form, ja, Führung und Verantwortung zu übernehmen, ja, bist du vielleicht sogar in einem Ministerposten oder bist in Berlin irgendwo in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position und bekommst von allen Seiten nur Beef, die Medien geben dir Beef, die Opposition gibt dir halt jede Menge Druck, ja, und so weiter. Wirst du nicht als Führungskraft auch ganz schnell ganz einsam?
Ich hätte, wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich genau das gesagt, die sind sowas von verdammt einsam. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem, weil wie soll man denn dann aus dem politischen Bereich oder auch anderen das schmackhaft machen, wenn natürlich das als Erkenntnis dann auch irgendwann durchsickert, nach dem Motto, guck dir doch mal die ganz da oben an. Die haben nicht mehr viele, Stichwort Vertrauen. Und die Wahrheit, die traurige ist ja, da brauchen wir gar nicht über die Medien nachzudenken, das kann auch im Kreise der engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, dass da Judas-Profile schlummern. Das ist natürlich beinhart und ich wage zu behaupten, Akteurinnen und Akteure, die nicht einen kleinen Zirkel an Vertrauten haben, gehen daran zugrunde. Es sei denn, dass ihre Bedürfnisse, die menschlichen, inzwischen so verschwunden sind hinter irgendeiner Eisenwand, ja, dass das wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt, nicht auch mal schwach sein zu dürfen. Kann man mit diesen Menschen arbeiten, auch als Externe, auch im Sinne von dabei unterstützen, die Resilienz zu haben, die sie brauchen, um das überhaupt durchzustehen? Ja, natürlich kann man das. Weil man Resilienz ja auch mit Hilfe von Methoden, aber auch Gesprächen vermitteln kann. Ja, und da ist ja nicht umsonst vom EU-Parlament sogar eine Resilienzinitiative ins Leben gerufen worden vor ein paar Jahren. Da wurden auch viele Gelder, Fördermittel bereitgestellt, weil natürlich die Resilienz als Kerneigenschaft in der Gesellschaft einfach vielleicht sogar die wichtigste Eigenschaft ist, um die Menschen auch gerade in Führungspositionen dazu zu befähigen, das auch durchzuhalten. In einem Unternehmen kann man natürlich immer diskutieren, muss das so sein, dass je höher die Führungspersönlichkeiten kommen, desto einsamer werden sie. Wage ich zu behaupten, kann man gegensteuern. Am ehesten noch im Unternehmen. In der politischen Landschaft wird es natürlich sehr schwer, weil man da einfach von den Geiern umgeben ist, bildlich gesprochen. Da der Raum nicht so ein begrenzter ist, weil man sich in der Öffentlichkeit, heutzutage zu bewegen, ist halt leider Wolfsgrube. Und da spielen natürlich die sozialen Medien eine große Rolle. Also da ist oft guter Rat teuer und nicht umsonst. Es hat sich ja gerade heute ein Landrat wieder verabschiedet. Gerade heute. Genau mit diesen Worten, ich halte es nicht mehr aus. Aber auch mit Blick auf Hassattacken bis hin zu Bedrohung seines Lebens, dem er ausgesetzt war, da kann ein Coach oder eine Beraterin nicht mehr viel richten, weil das sind natürlich dann Umstände, die man leider nicht verändern kann.
Ja, oder ja, die Frage ist natürlich, ob die, wie du schon sagst, die Resilienz, ja, also die Umstände nicht, aber die Frage ist, wie geht jemand damit um, ja? Und inwieweit greift ihn das natürlich an oder gibt ihm dann Zweifel, ja. Aber es ist ja sehr spannend, also da nochmal zu reflektieren. Man sieht ja, das hat sich ja nur noch maßgeblich verändert, dass die Leute, die im Profisport, ja, da Spitzenleistungen zu bringen haben. Also für mich ist da das Paradebeispiel nach wie vor Cristiano Ronaldo, der mit Ende 30, ja, immer noch eine unfassbare Performance, ja, bringt. Und dass man dann, wenn man sich mit ihm etwas mehr beschäftigt, ja, dann auf einmal erfährt, er arbeitet aktuell permanent dauerhaft mit 17 Trainern, Coaches und Beratern um sich herum, ja, die ihn permanent begleiten. Das ist der Schlafcoach, das ist der Ernährungscoach, das ist der Mentalcoach, das ist der Physiotherapeut, das ist der und so weiter und so weiter. Also er hat 17 Spezialisten um sich herum, ja, um diese Performance hinzukriegen. Und wenn ich jetzt andersrum überlege, wenn du kannst, da würde ich dich nochmal bitten, aus deiner Erfahrung heraus ein Feedback zu geben, wenn ich jetzt sehe, dass jemand heute Geschäftsführer ist oder Vorstand ist in einem großen Unternehmen und gerade in so einer Krisensituation eine Top-Performance ja abliefern muss, ja, hat er auch 17 Berater um sich herum, hat er auch einen Schlafcoach, einen Ernährungscoach, einen Gesundheitscoach, einen Mentalcoach und so weiter, weil der hätte es ja mindestens genauso nötig, ja. Und warum ist das immer noch, ja, sage ich jetzt mal, so wenig in dem Bereich akzeptiert, angekommen, dass man sich wirklich mit Trainern, ja, mit Coaches da unterstützen lässt?
Das ist mir auch ein totales Rätsel. Und da merkst du auch, da krankt es dann an der Definition des Begriffes Professionalität. Und da haben wir diese Geschichte, ja, nach dem Motto, ich nehme mir einen Juristen, der berät mich juristisch. Ja, ich habe einen Steuerberater, der berät mich in Sachen Steuerberatung und so weiter. Ja, dann aber sich selber als Teil des Projekts zu sehen, nach dem Motto, wie gehe ich denn mit meinen Potenzialen um? Wie gehe ich denn bitte schön mit meinem Energiehaushalt um? Ja, wie gehe ich mit Schwächen auch um? Idealerweise nehme ich so, ich sorge natürlich dafür, dass sie kompensiert werden durch entsprechend, ne, aufgestellte Menschen in meiner Umgebung etc. Jemand als Führungskraft oder ein Unternehmen, das ist genau das, von dann den Mitarbeitern und Mitarbeitern das Verständnis abverlangt, wer professionell ist, weiß, wo brauche ich Unterstützung und holt sie sich zur richtigen Zeit. Ganz wichtig, wenn die Kinder erstmal in den Brunnen gefallen sind und Burnouts sich eingestellt haben oder Nervenzusammenbrüche, ist es ja zu spät. Spannend ist ja der Ansatz, ich agiere präventiv. Und dann ist doch die Frage, wie bereite ich mich auf ein Quartalsmeeting, ja, oder einen Jahresendbericht vor, genauso relevant wie die Frage, wie teile ich denn meine Tagesarbeit ein? Wie habe ich Pausen zum Auftanken? Ja, wie kann ich meine Kreativität mir bewahren? Whatever. Ja, wie kann ich meine Arbeit, meine Performance besser machen? Diese Fragen muss sich jemand stellen. Die bittere Wahrheit ist, viele stellen sie sich nicht.
Ja, absolut.
Das, und warum ist das so? Weil oftmals in den Ausbildungen hochdekorierte Studienabgänger, renommierteste Hochschulen national und international zum Thema Leadership, kommt das ja auch beispielsweise in ihren Ausbildungsgängen überhaupt nicht präsentiert als wesentlichen Bestandteil dessen, was sie bitteschön idealerweise an Kompetenz mal einbringen. Das ist für mich ein Fehler im System. Weil in dem Moment, wo diese Leadership-Gedanke auch immer als Social Skills beispielsweise, ja, über diesen Zugang in validiert würde, hätte man eine größere Bereitschaft, sich auch auf Trainer und Coaches einzulassen.
Das ist so, ja. Deswegen finde ich das sehr schön, dass wir das nochmal rausarbeiten an der
Ja.
Stelle. Also, dass wir es jetzt da nochmal auf den Punkt bringen. Ich finde das sehr spannend, ja, dass bei vielen Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, viele, die ja nun meine Arbeit verfolgen, wissen ja, dass ich ja ein absoluter Systemfetischist bin. Und natürlich dann ja, egal ob es Mitarbeitergespräche sind, ob es Strategie-Meetings sind und, dass ich natürlich sehr stark mit Systemen arbeite und versuche, ein System im Unternehmen zu etablieren, was ja dann die Qualität sichert. Aber wenn ich dann mit dem Unternehmer, oftmals mit den Unternehmern spreche, die ja nun hohe Millionen Umsätze verantworten, die 500.000 Mitarbeiter verantworten oder mehr, wo es um Wohl und Wehe des Unternehmens geht. Und wenn ich dann mit dem Unternehmer mal so auch auf persönlicher Ebene spreche, und ich meine, viele, die mich kennen, wissen, wie ich Sport lebe, wie ich mich ernähre und so weiter und so weiter. Und ich fange dann mal an, über solche Themen auch mit dem Unternehmer zu reden. Wie lässt er sich denn da coachen? Was macht er wegen seinem Schlaf? Was macht er für seine Fitness, um seine Leistungsstärke zu halten? Was macht er vielleicht auch, um selber mal wieder seine Resilienz zu reflektieren? Was macht er, um weitere Techniken zu lernen, wie man ein Mitarbeitergespräch, gerade in der jetzigen Zeit, mit den neuen Themen, mehr mit Werten, mehr die jungen Menschen zu verstehen? Vielleicht sind Altersunterschiede jetzt von 20, 30 Jahren mittlerweile da, mit jungen Führungskräften, Nachwuchsführungskräften zu sprechen und. Und wenn dann fällt es mir immer wie Schuppen von den Augen, ja, wie wenig Unternehmer, die heute eigentlich, ich sage es mal, mit End-50er sind, ja, sich heute noch, ja, um ihre eigene Performance kümmern, um ihre eigene Weiterentwicklung. Und sie meinen, alles, es geht von allein. Ja, also der Prozess, den wir einführen, klar, der federt viel ab im Unternehmen, aber an ihrer eigenen Top-Performance, ja, als Vorstand, als Geschäftsführer zu arbeiten, passiert
Aber
nicht.
Andreas, es gibt eine gute Nachricht und das erlebe ich in meinen Führungskräftetrainings, die ja dann auch oben in der Vorstandsebene und so weiter. Es gibt die verrücktesten Übungen, die didaktisch den Leuten, die beispielsweise rationalen Argumenten dann komplett verschlossen sind, denen kannst du tausendmal was erzählen in Worten. Die integrierst du in Übungen und ich nenne das immer Stuhlrücken im Kopf. Und du bekommst über bestimmte Übungen Erkenntnisgewinne hin. Das ist fast spielerisch. Und etwas, da hast du dich Monate vielleicht darum bemüht, nach dem Motto, so und so müssen Prozesse gestaltet sein, um erfolgreich zu sein, ist rational zu erläutern mit Worten, hast du es nicht hinbekommen. Und ich schwöre dir, es gibt Übungen, die können das in 10 Minuten erreichen. Und das sollte man sich auch nochmal zu Gemüte führen. Die Menschen agieren ja unterschiedlich. Sie sind mitunter natürlich dem gesprochenen Wort, Fakten, Figures und so weiter zugänglich. Und da mag dann der Blick auf die Bilanz, ja, von Unternehmen, die es jetzt in deinem Sinne machen, das spricht dann für sich, mag die überzeugen. Andere muss man heranführen, fast wie Kinder. Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Da kann ich nur Empfehlungen aussprechen, auch offen zu sein. Und das ist keine Altersfrage. Ich hatte schon wirklich Trainings, Entschuldigung, da haben diese Mit-50er, die Übungen, die standen nachher auf dem Tisch, um was zu bauen und ich habe die da gar nicht mehr wegbekommen. Und die waren so begeistert davon, mal so ganz anders gefordert zu sein, ja, im Rahmen dieser spielerischen Übungen auch. Aber die Ergebnisse waren natürlich ja nachher ganz produktive, auch dann für das Unternehmen relevante. Da möchte ich wirklich eine Lanze für brechen. Und das ist etwas, das, Entschuldigung, das kann jeder sich mal einen Tag
Ja,
rausschneiden.
genau. Ja.
Ja, und einfach mal offen sein für sowas, ja. Und weil das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Da kann man doch manch eine Nuss knacken, ja, an der man sich sonst vorher wirklich den Mund fusselig geredet hat.
Ja, Lucia, ich glaube, das ist nochmal ganz gut, dass wir das wirklich nochmal bewusst machen auch, ja. Und ich meine, klar, wir haben es heute in vielen Unternehmen oder in Führungspositionen, und ich meine, da kann man ja über alle Bereiche letztendlich sprechen, wie gesagt, über die Wirtschaft, über die Politik und. Wir haben natürlich heute schon viele Führungspositionen schon noch besetzt mit Menschen, die 50 plus sind, ja. Und Gerd Amelburg, ja, einer meiner großen Mentoren, dem ich viel zu verdanken habe, der war Mitte 80, ja. Er hat die fünfte Fremdsprache gelernt mit Mitte 80 und hat gesagt, das braucht er mal für später. Ja, und sein Leitspruch war, wer aufhört anzufangen, fängt an aufzuhören. Und
Ja.
ich glaube, dass wir diesen Geist, diesen Spirit, gerade in der jetzigen Zeit, ja, bei unseren Führungskräften, bei unseren Unternehmern nochmal wieder sensibilisieren müssen, ja, Du musst dich von Profis begleiten lassen, um permanent an deiner Performance zu arbeiten. Und du kannst niemals glauben, du hast es nicht mehr nötig. Jetzt lebst du ja von deiner Erfahrung und so wie du es immer gemacht hast, kannst du auch weitermachen oder so. Sondern du musst wach bleiben und du musst körperlich, geistig, ja mental, instrumentell und so weiter. Du musst an deinen Führungsthemen arbeiten, um immer wieder State of the Art zu sein, in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, diesen, wenn wir den Appell nochmal unterstreichen und in die Welt senden und damit manchen vielleicht ein bisschen wachküssen oder wachknutschen, dann haben wir Großartiges geleistet.
Ja, so, dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Da bin ich zu 1000% bei dir und vielleicht sogar noch ein Gedanke zusätzlich. Leute, es macht Spaß.
Ja, schön.
Es macht ja Spaß.
Ja, das, genau.
Das Angetraute zu verlassen.
Tut sich keiner
ja.
weh.
Ich wollte gerade sagen, es tut ja nicht weh. Euch wird doch nichts genommen, die jüngsten Mädels. Ja, sondern es geht ja im Grunde eher dann darum, den Fächer zu öffnen. Ja, und letztlich auch die Vielfalt, ne, von der wir ja umgeben sind, sich das durchaus auch zunutze zu machen.
Liebe Lucia, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Ja, also ich bin sehr begeistert von dem, was wir hier heute nochmal rausgearbeitet haben. Und ich glaube, noch eine ganz zentrale Botschaft, die da allen klar ist, ja, oder klar werden sollte. Und wie immer haben unsere Gäste natürlich die Möglichkeit, das Schlusswort ja zu sprechen. Also von daher, was möchtest du noch loswerden?
Mit Blick auf die vielen Aufgaben, mit denen man als Unternehmerin oder Unternehmer heute konfrontiert ist, und das fängt ja auch gerade erst an, wünsche ich mir Akteurinnen und Akteure, die den Mut haben, nichts zu beschönigen, dadurch in der Lage sind zu erkennen, was sie brauchen, sei es personell, strukturell oder mit Blick auf ihre eigenen Kompetenzen. Und dann diese Professionalität umsetzen, ganz systematisch, über auch entsprechende Fortbildungen, Trainings, unternehmensberaterische Maßnahmen, also all das, was dann sie befähigt, die PS auf die Straße zu bringen, die sie nämlich brauchen. Allein schafft das keiner.
Hm.
Und das ist echt so ein Wunsch. Und das, ich bin der Meinung, wenn das gefolgt würde, bräuchten viele Unternehmen weniger Angst haben bei der Zukunft.
Vielen Dank, liebe Lucia, vielen Dank für ein tolles Gespräch.
Und danke dir.
Ja, viel Erfolg bei all dem, was du noch machst, ja, und wen du begleiten darfst, ja. Und ich sage an der Stelle nochmal danke, ja, für alle, die uns heute hier zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen nochmal ein bisschen mehr Klarheit und Wachheit gebracht und die Motivation, an den eigenen Führungsthemen zu arbeiten und sich von Profis ja begleiten zu lassen. Und wer einen Profi wie Lucia Brauburger ja kennenlernen möchte, der kann gerne mit uns in Kontakt treten. Wir werden demnächst auch Führungstrainings mit Lucia Brauburger ja auch anbieten. Das können wir jetzt an der Stelle schon mal ankündigen. Ja, da haben wir eine schöne Form gefunden, jetzt auch in da eine aktive Zusammenarbeit auch zu kommen. Deswegen freue ich mich auch sehr, Lucia, dass du das CIC-Team da verstärkst auch und dass du da für uns auch zukünftig stark mit tätig sein wirst. Und deine Kompetenz hier auch bei uns mit einbringst. Die CEC-Klienten werden davon auf jeden Fall ganz stark profitieren. Und in dem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg bei dem, was sie in den nächsten Tagen vorhaben. Freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen und sage in diesem Sinne, ja, viel Erfolg, viel offenen Geist und viel Spaß und Freude bei allem, was Sie vorhaben. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.